Heute soll es um die lebendige Gemeinde gehen. Wir haben schon ein bisschen was von Vorbildern gehört, da werde ich auch nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Wir schauen uns einen Brief an, der von drei Personen verfasst wurde, wahrscheinlich von einem mit Hilfe von zwei anderen, und zwar natürlich von wem sonst im Neuen Testament, von Paulus, aber auch von Silvanus und Timotheus. Drei Männer, die sich zusammengetan haben, um einen Brief zu schreiben, ist ja schon allein ein Wunder, ja? Also, wer hat das schon mal gemacht, mit zwei anderen Männern einen Brief geschrieben, liebe Männer? Also Wahnsinn, dass sich da drei Männer hinsetzen und gemeinsam sagen, doch, uns ist es so wichtig, einen Brief zu schreiben an eine Gemeinde, die uns so auf dem Herzen liegt. Und in den Brief wollen wir gleich hineinschauen. Sie schreiben hier letztendlich eine lebendige Gemeinde an, eine Gemeinde, die noch sehr jung ist, eine Gemeinde, die recht aktiv ist, nicht nur recht aktiv, wahrscheinlich eine der aktivsten Gemeinden, die wir im Neuen Testament finden. Und zwar die Gemeinde in Thessalonich oder Thessaloniki. Und da möchte ich gerne mit euch hineinschauen in einen Text. Und zwar ganz am Anfang von diesem Brief. Und zwar in 1. Thessalonicher 1 ab Vers 2. Ich habe euch das mitgebracht auch hier. Könnt ihr auch hier mitlesen oder ihr könnt auch eure eigene Bibel aufschlagen und damit lesen. Dort schreiben diese drei Männer: Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen, und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freude im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, sodass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Denn sie selbst verkündigen über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern zu dienenden lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet von den zukünftigen Zorn. Wenn man das so liest, diesen Text, auch mal noch andere Übersetzungen, Übertragungen noch anschaut, dann denken wir, wow, was für ein Lauffeuer. Ein Lauffeuer von drei Männern, die übersprudeln von Begeisterung über diese Gemeinde. Und unser Text heute macht eins sehr deutlich: Eine lebendige Gemeinde hat immer Auswirkungen, die immer die eigenen Grenzen überschreitet. Diese junge Gemeinde hier hat aber nicht nur ein bisschen die Grenzen überschritten, sondern sie hat eine Stufe erreicht, die an Vorbildlichkeit kaum noch zu überbieten ist, wenn wir die neutestamentlichen Texte durchlesen. Und wir als Gemeinde im 21. Jahrhundert können so, so viel aus diesen Thessalonicher Briefen lernen und mitnehmen. Ich habe gemerkt, wie ich mich darauf vorbereitet habe, das ist ja der Lehrtext von heute, der Predigtext von heute, dass ich 2011 schon mal eine ganze Serie über den Thessalonicher Brief gemacht habe. Wer war da schon da 2011? Ein paar. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Also es ist viel zu lang her. Daher es lohnt sich immer wieder darüber nachzudenken und reinzuschauen. Eindeutig zu lang, deswegen steigen wir in den Text ein. Der erste Punkt, der mir wichtig geworden ist, was eine lebendige ausmacht. Eine lebendige Gemeinde hat Glaube, Liebe und Hoffnung. Das kommt in unserem Text sehr deutlich heraus. In Vers 3 heißt es: Und denkt ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und sogar erklärt noch, was er damit meint. Ob wir es jetzt verstehen, ist eine andere Frage, aber diese drei Punkte wollen wir uns kurz mal anschauen. Als erstes heißt es hier, das Werk im Glauben. Dieses Werk im Glauben, sagt dieser Text letztendlich, ist ein Geschenk von Gott. Wenn wir in andere Stellen hineinschauen, wo kommen die Werke denn her? Kommen sie aus unserer Leistung her oder kommen sie aus etwas heraus, wo wir nicht ganz definieren können? Dann stellen wir fest, wir können es nicht aus unserer Kraft heraus produzieren, diese Werke, die hier gemeint sind. Denn Jesus selbst hat gesagt in Johannes 6, Vers 29, dies ist das Werk Gottes, und damit meint er genau die Werke, die auch hier in diesem Text gemeint sind, dass ihr an ihn glaubt, denn er gesandt hat. Und zwar damit meint Jesus sich selbst. Das Werk Gottes ist Jesus Christus, Gottes Sohn, der auf die Erde gekommen ist, und die Menschen können sogar noch daran glauben. Wie viele Diskussionen haben wir mit Menschen, die auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind und wir dann am Jesus hängen bleiben und sagen, ja, Jesus war ein Mensch, wenn überhaupt, ja. Aber Gottes Sohn, das kann ich nicht glauben. Das ist doch unmöglich. Deswegen, wir können es nicht aus unserer Kraft heraus glauben. Es ist nicht das Werk aus unserer Überzeugungskraft heraus, sondern dieses Wunder muss Gott tun in uns, dass wir das glauben können. Und das Werk ist hier gemeint. Unser Glaube ist ein Werk Gottes. Nur deshalb können wir an den glauben, den dieser Gott gesendet hat in diese Welt. Jesus Christus, das Geschenk, es ist alles Gnade. Und dafür danken diese drei Männer von ganzem Herzen. Diese Menschen hier, diese Gemeinde, sie haben sich von Gott wirklich beschenken lassen, haben es angenommen und sind weitergegangen mit diesem Geschenk. Das Werk Gottes geht vorweg und bringt neue Werke für Gott hervor. Alles ist Gnade. Das Zweite, diese Liebe, die hier angesprochen ist, es ist eine Arbeit in der Liebe. Also nicht eine passive, ah ja, ich habe euch alle lieb, Weltumarmer und so, sondern es ist eine Arbeit in Liebe. Denn auch die Liebe, sie ist wichtig, so wichtig sie auch ist. Wir können jetzt eine ganze Predigt über nur Liebe halten. Die meisten Hochzeiten sind so von mir gestaltet. Ihr müsst dann mal auf eine Hochzeit gehen, wo ich predige. Da hört ihr ganz viel über Liebe. Aber diese Liebe, die hier gemeint ist, so wichtig sie ist, so wichtig wir sie leben sollen, kommt nicht aus uns selbst heraus, kommt nicht von uns. Wir können sie nicht produzieren. Zwei Kapitel später schreibt Paulus und seine zwei Kameraden in 1. Thessalonicher 3, Vers 12, euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind. Wer gibt uns die Liebe? Der Herr gibt uns diese Liebe. Nur dieser Herr diese Liebe und nur er kann sie in uns zunehmen lassen und überreich werden lassen. Geschenk und Gnade, wie die Werke auch. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen dürfen, auch während der Zeit jetzt in diesem Text, ist, wie hat denn die Gemeinde das Ganze überhaupt gelernt? Ganz praktisch, nämlich im Leben umzusetzen. Einmal schon mal vorweggenommen, sie konnten es daran lernen, und das sagt der Text ja auch, indem sie drei Männer beobachten konnten, wie sie das gemacht haben. Sie haben drei Männer beobachtet und haben an diesen drei Männern gelernt. Ohne Gott können wir das aber nicht. Wir können ohne Gott nichts, was hier beschrieben ist. Und das macht mich, ehrlich gesagt, frei. Frei von dem ganzen, ich muss, nein. Ich muss nicht, ich kann es ja gar nicht. Ich darf mich von diesem Gott beschenken lassen. Und das geht dann, wenn ich mich diesem Gott immer wieder neu hinhalte. Und deswegen fordert Paulus und seine Kollegen hier auf, dient einander durch diese geschenkte Liebe, denn sie ist ja Geschenk, also könnt ihr sie auch wieder weiter schenken. Ich habe genug davon. Und das Dritte, was hier benannt wird, ist die Geduld in der Hoffnung. Und diese Hoffnung ist keine rein emotionale Bindung an Jesus Christus. Wir denken ja immer so, das hat was mit Gefühlen zu tun und wir müssen etwas spüren, ja, sondern es ist diese Hoffnung, die in uns hineingelegt wird, ist die Gottes Antwort auf die nackte Realität, die auf uns wartet, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Die auf jeden Menschen wartet. In unserem Text heißt es, dass da ein Gericht, ein Endgericht kommen wird. und wo einfach Klartext geredet wird. Und das ist manchmal sehr schwer zu schlucken und zu begreifen. Da geht mir immer wieder nahe, wenn ich so Dinge lese. Denn wir sagen ja, Gott ist doch Liebe. Wie geht das, dass da noch ein Gericht kommt? Aber wer die Liebe, die in Jesus Christus auf der Erde, die in Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, ablehnt, der lehnt automatisch Gott ab. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott der Schöpfer ist und alles zu ihm zurückführen möchte, aber sagt, ich möchte echte Gegenüber, die mich freiwillig zurücklieben, das hat dann auch Konsequenzen, wenn da keine Liebe zurückkommt. Du kannst nicht deinem Ehepartner sagen oder deinem Partner sagen, ich liebe dich, und dein Partner sagt, ich liebe dich aber nicht. Aber wir heiraten trotzdem. Das funktioniert nicht. Ja? Und so ist es auch bei Gott. Also muss da auch Konsequenzen folgen, die Gott bewusst auch ablehnen. So hart es klingt und so unverständlich das manchmal auch ist. Und ich auch nicht alle Antworten auf das Ganze habe, warum das so ist. Was ich weiß, ist, Gott ist Liebe und Gott ist gerecht. Und wenn ich jemandem vertraue, dann ihm. Denn unsere Hoffnung in dieser Welt kommt aus diesem Evangelium, das Jesus Christus verkörpert. Und genau diese einzige schöpfungsumspannende gute Nachricht dient Paulus und seine Kollegen hier in diesem Brief. Und aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es nicht immer so einfach ist mit dieser Hoffnung. Dass es manchmal Zweifel in unser Leben kommen. Und wir nicht mal wissen, ist es wirklich nochmal ein Fundament? Wie muss ich das jetzt verstehen? Wie muss ich das glauben? Und dann noch geduldig warten. Ja, das haben damals die Gemeinden ja schon gedacht, ja, Jesus kommt bald. Also das heißt, solange ich lebe, kommt er wieder. Das ist ja schon 2000 Jahre her. Mann, brauchen wir viel Geduld. Ja, wir wissen es einfach nicht. Wir haben nicht Gottes Plan durch und durch verstanden, weil wir seinen Zeitplan einfach nicht kennen. Aber der christliche Glaube ist ein Glaube, der Hoffnung bringt. Der Hoffnung bringt in unser Leben. Und diese Hoffnung macht den Menschen geduldig. Denn diese Hoffnung gibt Halt. Hoffnung lässt uns weiterleben. Hoffnung lässt uns erst wirklich leben. Ein Mensch, der keine Hoffnung hat, der kann auch nicht voll und ganz leben. Der verlebt sein Leben. Und diese Hoffnung besteht darin, dass wir, die wir an Jesus Christus glauben, oder vielleicht bist du auf der Suche nach diesem Jesus, dann lade ich dich ein, das einfach mit ihm auszuprobieren, dass wir darauf warten, dass er wiederkommt, so wie es in unserem Text heute heißt. Niemand weiß wann, aber wir wissen, dass er wiederkommt. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unser Halt. Und er wird die Toten wieder lebendig machen, heißt es in der Bibel. Und den Menschen ewiges Leben schenken. Das geht über unseren Verstand hinaus. Aber es sind Zusagen, die Gott uns an die Hand gibt, die unsere Hoffnung befüllt. Und ich glaube, das ist Hoffnung, die sich lohnt zu hoffen. Die alle anderen Hoffnungen dieser Erde übersteigt. Hoffnung, die Perspektive gibt. Hoffnung, die echte Orientierung diesem Leben gibt. Und wie soll es anderes sein, die uns nur Gott geben kann, die wir nicht aus uns heraus produzieren können, das Geschenk ist, das Gnade ist. Also diese drei, Glaube, Liebe, Hoffnung, alles Gnade, alles Geschenk. Und wir müssen uns täglich dafür mit diesen Dingen beschenken lassen. Was macht diese Gemeinde noch aus? Was sind noch so Fundamente von dieser Gemeinde? Lebendige Gemeinde besteht aus Wort und sie besteht aus Tat. Es ist nicht nur Wort allein, denn ohne Wort ist es leeres Wort. Es ist nicht nur Tat allein, denn was bedeutet das dann, was wir da tun? Es ist einfach nur tun, aber nicht wissen warum. Der Glaube bringt immer und automatisch Werk mit sich. Wir besitzen nicht einfach nur den Glauben, er beweist sich selbst automatisch immer und immer wieder neu durch bestimmte Handlungen, die daraus entstehen, durch das, was wir glauben. Und wie ich so ein paar Ausleger noch gelesen habe, da hat es dann nochmal gegenübergestellt und hat gesagt, eigentlich der Glaube ist immer Glaube im Werk und das Werk ist immer Werk im Glauben. Glauben im Werk und Werk im Glauben. Es geht nicht getrennt, wenn wir wirklich das tun, was Gott von uns möchte und wir mit sein Wort immer mehr verinnerlichen. Es hat Konsequenzen. was wir uns jetzt fragen können, ist, wieso wurde das so krass sichtbar bei den Thessalonichern? Warum hat das so gewaltige Auswirkungen? Und ich glaube, weil das Evangelium nicht nur in Worten verkündigt wurde, sondern weil dieses Evangelium in Kraft verkündigt wurde, in einer Vollmacht, die Gott gegeben hat. Auch wieder er, nicht wir. Wer gibt die Kraft? Es ist Gott allein. Es ist eine Kraft Gottes, die rettet. Heißt in Römer 1, Vers 16 und 17 bringt Paulus es so deutlich auf den Punkt, wo Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Eine Stelle, die mich immer wieder fasziniert, wie Paulus es einfach auf den Punkt bringt und er auch nochmal betont, nein, ich habe keinen Grund, mich deswegen zu schämen, auch wenn viele, viele Menschen gegen mich sind. Denn ich habe diese Kraft Gottes erlebt. Und ohne das möchte ich nicht mehr leben. Das, was diese drei Männer an den Thessalonichern weitergegeben haben, waren keine leeren Worthülsen, sondern es war Worte mit Kraft durch den Heiligen Geist bewirkt und in einer Gewissheit, die diese Thessalonicher überzeugt hat. Diese Kraft war bei ihnen. Und sie durften von dem, was diese drei Männer gelebt haben, lernen. Aber wie sieht eine lebendige Gemeinde jetzt ganz praktisch aus, wenn wir jetzt mal überlegen, was bedeutet das jetzt für uns heute? Ich meine, die Thessalonicher, gut, schöne, vorbildliche Gemeinde, schön für sie, aber was bedeutet es für uns? Deswegen der dritte und letzte Punkt. Lebendige Gemeinde besteht aus zwei Faktoren, und zwar aus Nachahmern und Vorbildern. Und das in einem Menschen fokussiert. Ein Mensch ist Nachahmer und gleichzeitig Vorbild. Das tut er und das wird er automatisch. Und dann wird eine Gemeinde lebendig. Paulus und seine Kollegen sind durch und durch dankbar für diese Gemeinde. Das merkt man in diesen Begrüßungen, die er dort formuliert. Denn Grund dafür können wir eben in Vers 6 nachlesen, wo diese drei Männer schreiben, ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freude im Heiligen Geist. Der ganze Einsatz, das Leiden und alle Anstrengungen von diesen drei Männern hat sich gelohnt und es war nicht einfach. Sie hatten viel Gegenwind und viel Verfolgung auch erleben müssen. Aber sie haben auch erlebt, wie viele gläubig wurden. Es hat sich gelohnt. Und das Wort, das hier für Nachfolger verwendet wird, heißt im Griechischen Mimetai. Und das wünsche ich euch, dass ihr dieses eine Wort mitnehmt heute Morgen. Mimetai. Also nachmachen, mimen. Sie sind Nachahmer geworden von dem, was diese drei Männer gelebt haben und was Jesus gelebt hat. Das wäre meine nächste Frage gewesen, das habe ich schon vorweggenommen. Aber denn die Frage wäre jetzt gewesen, wen ahmen sie denn nach? Wir sind sehr schnell in dem Punkt, dass wir sagen, natürlich folgen wir Jesus nach. Jesus ist unser einziges Vorbild und sonst niemand. Wir vergeistlichen sehr schnell das, was wir im christlichen Glauben als Fundament sehen und sagen, alles übernatürlich. Jesus, er ist zwar nicht mehr da, wir sehen ihn zwar nicht mehr, aber naja, müssen wir halt jetzt mit leben. Wir ahmen aber ihn nach. Aber Paulus und seine Freunde sagen was ganz anderes. Paulus sagt, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Paulus sagt hier, ja, ihr sollt dem Herrn nachfolgen. Natürlich, das ist das letzte Ziel. Und das ist auch gut so. Aber es ist auch gut, dass ihr unsere Nachfolger geworden seid. Dass ihr uns zum Vorbildern gemacht habt. Wir haben es euch in menschlicher Weise vorgelebt, zwar nicht perfekt mit unseren Macken, ja, kennen wir alle, aber in Verantwortung vor Gott. Und ihr habt euch an uns orientiert und das war gut so. Und dadurch habt ihr gelernt, euer Vertrauen ganz auf Jesus zu setzen und seid letztendlich in ihm nachgefolgt. An Paulus und seinen Freunden haben die Thessalonicher ein Anschauungsobjekt bekommen. Und das haben diese Menschen sehen können, erleben können. Wie macht es Paulus? Wie macht es Silas? Wie macht es Timotheus? Wie leben sie diesen Glauben? Wie leben sie diese Liebe? Wie leben sie diese Hoffnung? Und haben es für sich genommen und haben erlebt, wie sie dadurch immer mehr gelernt haben, Jesus nachzufolgen. In diesen Männern hat das Evangelium im wahrsten Sinne des Wortes Gestalt angenommen. Paulus schreibt es auch an die Korinther schon im 1. Korinther 11, Vers 1, wo er sagt, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Und somit gilt es auch für die Korinther. Auch die Korinther konnten Jesu Nachahmer werden durch Paulus. Und nur so kann die Gemeinde, wie die in Thessalonich, eine lebendige Gemeinde sein, indem sie das nachahmt, was sie von Christus im anderen Menschen entdecken und dadurch dem ebenfalls Christ, dann ebenfalls Christus nachahmen. Aber wie ist es eigentlich möglich? Wie kann das passieren, auch bei uns heute? Es hat vieles damit zu tun, ob wir dazu bereit sind, aktiv zu werden oder nicht. Ob wir uns lieber um unsere eigenen kleinen und großen geistlichen Probleme drehen und denken, wir müssen erst einmal noch eine höhere christliche Stufe erreichen, bevor wir ein gutes Vorbild sein können. Oder ob wir sagen, Vater, hier bin ich. Hier bin ich. Gebrauch mich. Ich habe am Anfang von der Predigt gesagt, diese Gemeinde, die ist noch durchweg jung. Die ist wahrscheinlich noch nicht mal 10 Jahre alt gewesen. Aber sie waren so krasse Vorbilder für die ganze Provinz und über die Provinz hinaus, dass Paulus, wie er rumgereist ist, andere Menschen ihnen erzählt hat, wie sie dieser Gemeinde zum Vorbild geworden sind und das ihnen wieder gesagt hat. Also, dass es wieder an sie zurückgekommen ist. Versteht ihr? Also das wäre ein Traum für mich, wenn ich irgendwann mal, keine Ahnung, King Buktu bin und plötzlich kommt da irgendjemand hin und ich habe gehört, dass du in Freiburg so ein Segen geworden bist, weil da ist jemand auf mich zugekommen, aus dem Nirvana, keine Ahnung, der hat mir erzählt, dass du so ein Segen geworden bist für diese Gemeinde und wie auch immer. Traumhaft, ja? Und genau das hat Paulus erlebt. Wie Menschen ihnen erzählt haben, wie sie Segen werden durften für diese Thessaloniker. Es geht hier ganz klar um geistliche Mutterschaft und geistliche Vaterschaft. Es geht darum, geistliche Vorbilder, an denen man sich orientieren kann, zu werden und aktiv in das Leben hineinschauen zu dürfen von Menschen, die Jesus schon nachfolgen. Dass wir, wenn wir schon Christen sind, das Ziel verfolgen, andere Menschen an die Hand zu nehmen. Und dazu muss man nicht erst ein bestimmtes geistliches Level erreicht haben. Das beginnt ab dem Zeitpunkt, wo wir Jesus nachfolgen. Punkt. Und wie schon am Anfang gesagt, diese Gemeinde hier ist noch sehr jung, hat aber eine gewaltige Ausstrahlungskraft, was mich durchweg beeindruckt. Und ich glaube, die meisten von uns haben das genauso erlebt. Ich glaube, die meisten von uns haben Menschen im Leben erlebt, die so krass vorbildlich den Glauben gelebt haben, dass sie gesagt haben, boah, das fasziniert mich so richtig, das möchte ich auch kennenlernen. Und aus diesem Vorbild heraus konnten wir auch diesen Jesus kennenlernen. Es war bei mir so, bei mir war es mein Jugendkreisleiter, mein Teamkreisleiter damals, der mich echt jahrelang ertragen musste. Ja, mit meinen Fragen, mit meinen kritischen Hinterfragen. Ich glaube, ich war in der Woche 2-3 Mal bei ihm zu Hause und er hat mich nie rausgeschmissen, also war ich wahrscheinlich doch nicht so aufdringlich, aber er hat sich Zeit genommen für mich. Ja? Er hat sich meine Fragen angehört, er hat mir Antworten gegeben, manchmal gesagt, ich habe darauf keine Antwort, aber ich durfte zu ihm kommen. Er war mein geistiges Vorbild und er ist einer der Gründe, warum ich heute hier stehe. Das Problem ist aber, es reicht nicht, geistiges Vorbild zu sein, sondern wir dürfen auch und wir müssen auch den Menschen zeigen, und jetzt mach du dasselbe mit anderen. Wir bleiben da stehen, jetzt habe ich dem anderen gezeigt, wie man glaubt, okay, gut. gut, dann gehe ich mal weiter, sondern aber eigentlich dürfen wir andere jetzt beauftragen und sagen, hey, das, was du gefunden hast, das kannst du sofort an jemanden weitergeben. Und das ist so genial, das sucht der Mensch auf dieser Welt, weil jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Gib es doch weiter an die, die suchen. Deshalb gilt hier schon die Einladung und Aufforderung an dich und auch an mich. Werde du dieses Vorbild. Werde du geistlicher Vater, werde du geistliche Mutter für andere Menschen. Erwarte es nicht von den anderen, sondern frage dich ganz persönlich, warum mache ich das oder warum mache ich das noch nicht? Oder wo mache ich das? Wo kann ich vielleicht noch mehr investieren? Wo habe ich vielleicht wirklich gerade jemanden, den ich begleite, aber wo ich noch konkreter fragen kann, hey, kann ich einen konkreteren Weg mit dir gehen? Weil ich glaube, das ist wichtig für dich. Und lass dich beschenken von Gott mit der Liebe, mit der Hoffnung und mit der Kraft von unserem dreieinigen Gott. Denn das kann jeder von uns. Und ich glaube, das ist in erster Linie unser Auftrag. Nicht in erster Linie, Hauptsache wir machen mal eine Großevangelisation, sondern dass jeder von uns weiß, ich bin der Nächste für meinen Nächsten, nicht der andere. Durch die Vaterschaft von diesen drei Männern hat alles angefangen mit dieser Gemeinde. Und wir wollen das gemeinsam als Gemeinde, als Christen in Freiburg fortsetzen. Wir sind viele Gemeinden hier und ich wünsche uns, dass wir auch zusammenrücken und sagen, doch, wir haben der Welt was zu geben, was dieser Welt sonst niemand geben kann. Und das ist lebensentscheidend. Das bringt Hoffnung in diese Leben hinein. Lass uns Nachahmer unserer geistlichen Väter und Mütter sein und Nachahmer Christi. Dann werden wir auch automatisch Vorbilder für andere, die wir wiederum anleiten dürfen, uns nachzuahmen und dadurch Christus. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, heute dazu bereit zu sein, Mimetai zu sein. Wir dürfen das loslassen, was für uns bisher vielleicht Idol war oder wo wir bisher nachgefolgt sind. Heißt es ja auch in unserem Text, sie sind der Abgötterei, den Götzendienst, haben sie losgelassen, sind weggegangen und sind diesem einen lebendigen Gott nachgefolgt. Wir dürfen unsere Götzen loslassen, wo wir sagen, das sind unsere Vorbilder, wo wir genau wissen, die binden uns an sich und nicht an Christus und können anfangen, diesem Gott nachzufolgen, der allein Glaube, Liebe und Hoffnung geben kann und geben wird. Deshalb auch an uns diese Einladung heute Morgen. Sei ein Mimetai, sei ein Nachahmer. Nachahmer von Menschen, die geistliche Vorbilder sind, aber auch Nachahmer von Jesus Christus. Dann wirkt es praktisch und dann wird es Auswirkungen haben in unserem ganz persönlichen Leben. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen.